Sag mal, Ute, wie würdest du sagen, ist die richtige Bezeichnung für das weibliche Genital?
Also total nüchtern, sachlich und korrekt finde ich Scheide. Fand es aber lustig, dass kleine Kinder automatisch Mumu sagen. Also das habe ich bei mehreren Mädchen einfach gehört. Die waren 5 oder 6 und das kam automatisch, ich benutze das Wort nicht, kam Mumu.
Ach.
Das fand ich sehr erstaunlich, wo das plötzlich herkam.
Das ist wirklich erstaunlich. Ja, darüber und über noch ganz viele andere Sachen reden wir heute.
Genau, es geht um den Orgasmus und die Klitoris.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, dem feministischen Podcast der Nürnberger Nachrichten. Und wie die Ute ja schon gesagt hat, reden wir heute über den Orgasmus und über die Klitoris und alles, was so diesen Bereich betrifft. Wir wollen aber noch vorher was sagen. Und zwar, die Hörer, die uns letzte Woche gehört haben, denen ist vielleicht aufgefallen, dass da was ein bisschen schiefgelaufen ist. Nein, wir sind jetzt keine Uncut-Podcast-Produzenten. Uns ist ein Malheur passiert und wir haben aus Versehen eine ungeschnittene Version hochgeladen im ersten Anlauf. Wer es von euch nicht gehört hat, wir haben nämlich noch eine zweite geschnittene Version hochgeladen im Nachgang. Schade, verpasst. Alle anderen, ja, so hört sich das bei uns tatsächlich an. Wir versuchen das aber zu vermeiden in Zukunft. Fangen wir mal an und reden mal über das, was wir gerade schon besprochen hatten, der Begriff für das weibliche Genital. Du hast gesagt, du findest Scheide korrekt. Ich würde jetzt sagen, Scheide ist nicht korrekt, weil okay. Die Scheide ist ja nur im Endeffekt der Eingang, der zur Gebärmutter führt. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Da gehören ja noch die Schamlippen dazu, die äußeren und die inneren. Da gehört noch die Klitoris dazu. Es ist ja quasi mit Scheide nicht alles abgedeckt.
Für mich ist damit alles abgedeckt. Aber das ist jetzt so, vielleicht hat da auch jede Frau ihren eigenen Sprachgebrauch?
Ich glaube ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also der offizielle Begriff ist ja Vulva. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen an den Begriff, ehrlich gesagt.
Finde ich auch komisch irgendwie.
Ich glaube aber, weil man es nicht gewohnt ist. Aber im Endeffekt ist es der korrekte, weil Scheide ist ja tatsächlich. Und Scheide ist auch so ein komisches Wort, finde ich. Ich habe auch das als Kind nie so verstanden, weil für mich auch Scheide und die Scheide, in der man das Schwert steckt, so der gleiche Begriff für was eigentlich total Verschiedenes.
Und doch wieder gibt es Parallelen.
Ne? Es gibt schon Parallelen, ja. Es gibt ja auch die Theorie, dass der Penis als Waffe benutzt wird, was ja auch nicht ganz falsch ist, wenn man so im Krieg zum Beispiel Vergewaltigung als Strafe und auch so Vergewaltigung als Strafe betrachtet.
Das ist ein Kriegsmittel, ne?
Ja, also man kann es auch als Kriegsmittel unter anderem verstehen. Da passt dann der Begriff Scheide, aber ist eigentlich nicht schön gewählt.
Was nutzt denn du dann für einen Begriff?
Tatsächlich verbalisiere ich selten, aber ich versuche mir Vulva anzugewöhnen, weil es schon stimmt, das ist der richtige Begriff. Und ich glaube auch, dass man dem Genital die angemessene Bedeutung schenkt, indem man es richtig benennt, glaube ich.
Interessant finde ich ja, dass, weil es eben lange, aber darüber wollen wir ja heute reden, einen sehr patriarchalen Blick gab eben auf Sexualität und auch auf die weiblichen Geschlechtsorgane. Dass ja lange und ich glaube immer noch in manchen Darstellungen der weiblichen Geschlechtsorgane beispielsweise die Klitoris nur marginal auftaucht oder gar nicht explizit eingetragen ist. Also das Lustorgan der Frau unter dem patriarchalen Blick ja auch in der Wissenschaft oder auch in Darstellungen nicht so zu ihrem Recht kam oder nicht so dargestellt wurde, glaube ich lange Zeit, wie es eigentlich korrekt wäre. Und dass es natürlich dann auch so ist, dass wenn ich in der Schule oder wenn ich mich anfange mit Sexualität zu beschäftigen, nicht eine klare Darstellung bekomme und auch nicht gesagt bekomme mal, das ist das Lustorgan der Frau, dass ich dann natürlich auch, wenn ich dann Sex habe, schlecht darüber kommunizieren kann oder schlecht sagen kann. Das möchte ich oder ich weiß, dass das so ist. Lass uns mal das machen, weil eben das mir die Lust verschafft und nicht unbedingt die Penetration.
Ich finde, es wird überhaupt nicht, also in der Schule ist das ja gar nicht zum Beispiel behandelt worden, weil also ich meine, vielleicht ist es auch nicht der richtige Ort dafür, aber da geht es ja nur um die Fortpflanzung und da geht es ja immer nur um Penetration. Das ist Sex ist gleich Penetration und nichts weiter.
Ist ja lange auch, jahrhundertelang historisch auch gewachsen, ne?
Ja.
Diese Wahrnehmung, aber du hast ja sogar deine Magisterarbeit.
Ja, ich habe meine Magisterarbeit zum Teil darüber geschrieben und ein Kapitel aus meiner Magisterarbeit, da ging es eben auch um den vaginalen und den klitoralen Orgasmus und um die Klitoris an sich.
Lass uns doch erstmal erklären den Unterschied.
Genau, oder? Also Der Unterschied zwischen dem vaginalen und dem klitoralen Orgasmus ist was, was unter anderem, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ist es ursprünglich von Freud?
Freud hat Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, es gibt den klitoralen Orgasmus. Er hat zumindest mal anerkannt, dass die Klitoris das Lustorgan der Frau ist, hat aber immer gesagt, das ist der weniger wertige, das ist der schlechtere Orgasmus.
Genau, und das ist der kindliche Orgasmus.
Das ist der kindliche Orgasmus, genau. Und der eigentliche Orgasmus ist eben der, der durch die Penetration hervorgerufen wird. Und er hat schon die Teilung so aufgemacht. Es gibt echt und falsch. Und wer bei der Penetration keinen Orgasmus hat, die Frau ist frigide und der wurde so auch die Schuld zugeschoben. Also wenn dir das keine Lust bereitet, dann bist du ja selber schuld.
Richtig, genau. Also das ist quasi auf Freuds Mist gewachsen ursprünglich. Daraus leitet sich ja im Endeffekt ab, was auch logisch ist, dass man den vaginalen Orgasmus im Endeffekt, dass es auch ein Mittel zur Unterdrückung der Frau eigentlich ist. Weil man ihr halt sagt, wenn du das nicht kannst, ist es deine Schuld. Wenn du das nicht kannst, bist du unreif. Wenn du das nicht kannst, bist du keine richtige Frau.
Aber gibt es einen vaginalen Orgasmus überhaupt?
Ich behaupte nein. Also nein, im Endeffekt, das was in der Vorstellung von Freud, sage ich jetzt mal, gibt es keinen vaginalen Orgasmus. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du durch Penetration einen Orgasmus bekommst, aber nur deswegen, weil deine Klitoris damit einbezogen ist.
Aber Studien, ne? Wir lesen ja gerne auch mal Studien. Es gibt eine amerikanische Studie, die ist jetzt 8 Jahre alt und dann hat man den Abstand bei Frauen gemessen zwischen Harnröhre oder Scheideneingang und Klitoris, also diesem äußeren kleinen Knöpfchen von der Klitoris, die eigentlich ein viel größeres Organ ist, wie ich von dir gelernt habe. Und nur bei 3 von 4 Frauen, bei 3 von 4 Frauen war der Abstand zu groß. Also da wäre bei der Penetration die Klitoris, der äußere Bereich der Klitoris überhaupt nicht zu berühren gewesen. Und wenn das bei 3 von 4 Frauen so ist, haben dann auch 3 von 4 Frauen keinen vaginalen Orgasmus?
Ich glaube nicht mal, dass 1 von 4 Frauen einen vaginalen Orgasmus hat durch die Penetration. Weil die Vagina an sich ist ja relativ unempfindlich und ich glaube, es kommt ja auch auf noch viel mehr Faktoren an, als wie nah das jetzt genau da dran liegt. Da geht es ja noch um welche Stellung quasi. Also das sind ja noch verschiedene Faktoren, die wie halt oder ob die Klitoris mitstimuliert wird. Ich glaube, es kommt nicht nur auf diesen Abstand an, aber das ist auf jeden Fall ein guter Indikator, denke ich. Über die Klitoris an sich muss man ja auch noch mal was sagen. Und zwar ist die ja viel größer und umfangreicher, als man viele, viele Jahre gedacht hat. Wer von euch noch immer glaubt, die Klitoris ist nur dieser kleine, äußerlich sichtbare Punkt, der liegt falsch. Wir haben nämlich gelernt, die Klitoris ist ein relativ großes Organ, die sich quasi im Inneren des Körpers fortsetzt. Das, was man sieht, ist nur die Klitorisspitze. Die Klitoris hat 2 Schenkel quasi, die sich um die Vagina, also um die Scheide herum eigentlich spannen. Und die haben auch Schwellkörper. Also die schwellen auch an bei sexueller Erregung. Die wird relativ groß.
Ich glaube, sie hat sogar mehr Schwellkörper als der Penis, ne?
Ja,
als die Eichel.
Ja, hat mehr Schwellkörper. Und deswegen schwillt der Bereich auch, wenn man das mal beobachtet, das vielleicht kann man das ja mal bei sich selbst ein bisschen beobachten, schwillt auch auf eine relativ enorme Größe an. Man spürt es vielleicht. Auch die Klitoris selber, also dieser sichtbare Punkt, die Klitorisspitze quasi schwillt an. Und also viel mehr als nur das, was man von außen sieht. Wusste man aber auch ganz lange nicht. Also zumindest ist es nicht in der Mainstream-Forschung angekommen. Es gab wohl schon einige Wissenschaftler, die das auch schon relativ früh entdeckt haben. Auch das wissen heute noch nicht alle, ehrlich gesagt.
Aber man weiß es ja jetzt eigentlich schon eine ganze Weile, ne? Und ich denke spätestens seit der 2. sexuellen Revolution, feministischen Bewegungen um Alice Schwarzer herum, die haben das ja mit dem kleinen Unterschied, wo sie ja hat viele Frauen erzählen lassen, wie sie Lust empfinden, wie sie keine Lust empfinden. Die haben das ja sehr stark thematisiert, eben, dass die Klitoris das Organ der Lust für die Frauen ist. Und interessanterweise hat sich Alice Schwarzer so 2011 wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey, habt ihr das eigentlich alle vergessen, junge Frauen? Wir haben doch damals das eigentlich schon für euch so klar gemacht, dass Penetration kein Muss ist, damit ihr Lust habt, sondern im Gegenteil, dass es eigentlich eben um die Stimulation der Klitoris geht und nicht um die Penetration. Wieso habt ihr das Wissen eigentlich wieder verloren? Also, und das frage ich mich auch, weil ich finde es ganz interessant, vielleicht kann ich das mal erzählen. Es gibt auf Netflix eine Serie, die finde ich ziemlich cool, die heißt Sex Education. Und da spielt die Gillian Anderson von Akte X, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die finde ich ziemlich cool. Die spielt eine Sexualtherapeutin in England und ihr Sohn geht zur Schule, der ist vielleicht so 14 oder 15 oder 16 und ist eigentlich ein ziemlicher Außenseiter, weil er so ruhig ist und introvertiert. Und der fängt aber dann an, in der Schule auch für seine Klassenkameraden, für die Kids in seiner Schule, auch so sexualtherapeutische Gespräche zu führen. Was ich total aufklärerisch finde, weil er zum Beispiel, er ist so ein Paar und sie sagt zu ihrem Freund immer Sex, nur wenn es Licht aus ist. Und ich will auf keinen Fall, dass du mich nackt siehst, weil ich bin so hässlich. Und ihr Freund findet sie aber total schön, aber sie glaubt ihm das nicht. Und er bringt die zwei dann dazu, einfach in Ruhe miteinander zu reden, sich ausreden zu lassen, dem anderen zuzuhören. Und durch dieses Reden auch über die eigene Scham kommen die sich so nahe, dass es klar wird, auch sexuell passiert da einfach endlich auch mal mit Licht vielleicht, was, keine Ahnung, aber sehr selbstbewusst und sehr gleichberechtigt. Und bei einem anderen Paar ist es so, dass das Mädel halt mit ihrem Freund immer performt. Also die werden beim Sex gezeigt. Sie sitzt oben, macht alles, wie sie es, man merkt es, aus Pornos kennt. Und dann fragt er, wie er kommen soll. Und dann sagt sie, ach, in mein Gesicht, das findest du doch bestimmt toll, komm in mein Gesicht. Und man merkt, sie ist es gewöhnt, dass es so läuft. Und dass sie sich nur von außen sieht. Also beim Sex, sie hat die komplette Außenwahrnehmung nur. Und die hat niemals einen Orgasmus natürlich bei so einer Art von Sex. Und das hoffe ich irgendwie, diese Serie ist cool, die macht auch Spaß. Aber dass das wirklich auch jüngere Leute anschauen, weil es ist so aufklärerisch und so entlarvend, dass man letztlich einen Orgasmus natürlich auch nur dann bekommt, wenn man sehr auf einer Ebene miteinander redet. Und wenn man sich erzählen traut, was man mag. Und wenn man aus der Rolle fällt, also nicht die Außensicht hat, sondern sich so zeigt, wie man sich in dem Moment wahrnimmt, egal ob das toll aussieht oder nicht. Also Orgasmus hat viel mit Freiheit zu tun und mit Selbstvertrauen und mit einer Vertrautheit mit einem Partner. Und kannst du dir erklären, also oder wo meinst du, stehen wir im Moment, an welchem Punkt, wenn es so darum geht, dass der Orgasmus nicht nur was Körperliches ist, sondern ja auch was mit Selbstwahrnehmung, mit Freiheit, mit Selbstbestimmung und wenn man es nicht alleine macht, ja auch mit der Paarbeziehung zu tun hat.
Ich glaube zum Beispiel auch, dass der Unterschied oder das nicht der Unterschied, sondern dass diese Existenz vom vaginalen Orgasmus noch so präsent ist in den Köpfen von den meisten Leuten, dass sie das noch total für sich abgespeichert haben. Ich glaube auch, dass daraus resultiert, dass sich viele Mädchen nicht trauen, sagen, was sie eigentlich gerne möchten, weil sie das Gefühl haben, dass das falsch ist. Weil sie das Gefühl haben, sie bürden ihrem Partner da was auf, sie machen ihm eine zusätzliche Arbeit oder machen ihm zusätzlich Mühe, die ja eigentlich unnötig wäre, wenn sie das nur auf die Reihe kriegen würde. Ich habe keine Ahnung und ich frage mich immer wieder, warum dieses Wissen, dass es keinen vaginalen Orgasmus gibt, dass es eine Klitoris gibt und dass Penetration nicht der Weg ist, um zum Orgasmus zu kommen für die meisten Frauen, warum der nie oder nicht bei der breiten Masse ankommt. Ich kann mir das nicht erklären, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es hat schon mit patriarchalen Strukturen zu tun.
Sicher.
Es ist natürlich für die Männer, ist natürlich die Penetration der Weg zum Orgasmus. Ne? Also das ist klar, das ist natürlich für sie schon der Weg dahin. Sehr klar, sehr eindeutig, sehr zielgerichtet, so läuft das Ding. Und dann ist das für sie durch. Und nachdem finde ich unser Blick in der Gesellschaft schon noch ein sehr männlicher auf Sexualität ist und auch auf Weiblichkeit, ist es nicht überraschend, dass sich das hält. Und wenn du eine junge Frau bist und hast keine feministisches Empowerment irgendwie gehabt, dann übernimmst du diese Rolle, glaube ich, ganz automatisch.
Mhm, ja, ich verstehe total, was du meinst. Und ich gebe dir auch völlig recht. Wahrscheinlich ist die Sicht auf Sexualität in der Gesellschaft einfach noch sehr männlich. Es schwirrt ja auch immer dieser Mythos rum. Männer sind die mit dem starken, ausgeprägten Sexualtrieb und Frauen sind eher immer so passiv und die lassen das so ein bisschen über sich ergehen oder machen mit oder machen es, um dem anderen zu gefallen. Aber dass die Frau selber einen ganz ausgeprägten, gleich ausgeprägten, starken Sexualtrieb hat wie der Mann, das ist überhaupt nicht in der Masse angekommen. Also das bestreiten, glaube ich, immer noch die meisten Leute. Die gleichen, die ja auch sagen, Frauen könnten Sex nur mit Gefühlen verbinden und für die ist es was ganz Emotionales. Im Gegensatz zu Männern, die wollen ja nur ihren Samen verteilen. Das stimmt beides nicht.
Obwohl ja Kinsey schon 1953 gesagt hat, die sexuelle Lust der Frau ist genauso stark und groß wie die des Mannes. Und beiderlei Geschlechter masturbieren und es ist völlig okay, weil eben die Lust da ist. Also eigentlich ist es gesagt worden. Es geht nur immer wieder so verschütt gesellschaftlich. Es geht immer wieder so verloren.
Total. Es ist sogar so, dass die Frau eigentlich das Geschlecht ist, die ein Organ hat, die Klitoris nämlich, die nur zum Lustgewinn da ist und zur sonst nichts anderem. Das hat der Mann nicht, das kann der Mann nicht von sich sagen.
Genau.
Das haben die Frauen eigen. Also warum sollten die Frauen einen abgeschwächteren oder einen passiveren Sexualtrieb haben als die Männer? Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Aber es ist natürlich einfach, wenn du davon ausgehst, dass man die Frau gerne ein bisschen, ich sag mal, sexuell unmündig hält. Die soll sich jetzt nicht irgendwie mit verschiedenen Partnern rumtreiben. Die soll ein bisschen schön bei einem Mann bleiben, schön monogam, schön zurückhaltend, sich um Kinder und Haushalt kümmern und so weiter und so fort. Ich denke, das erwächst ja alles eigentlich aus dieser sexuellen Unterdrückung mitunter auch.
Wobei wir ja schon eine feministische Bewegung haben, ne, weltweit, also auch bei jüngeren Frauen, glaube ich, im Moment zum Glück wächst schon so das feministische Bewusstsein.
Ich glaube auch, es gibt eine starke feministische Bewegung. Ich glaube, die fokussiert sich aber eigentlich hauptsächlich auf solche Kernsachen wie gleiche Rechte in Bezug auf Karriere, auf Familie, auf diese großen, wichtigen Themen. Und ich glaube, dass dieser sexuelle Bereich ganz oft noch so unterm Radar fliegt und dem nicht so viel Bedeutung beigemessen wird, wie es eigentlich richtig wäre.
Dafür spricht jetzt, dass ja viele Frauen auch sagen, ihnen ist ihr eigener Orgasmus gar nicht so wichtig. Also
ja.
Hatte der Mann seinen Orgasmus, ist der Akt beendet? Als müsste man da auch noch so eine Bringschuld als Frau.
Ja.
So eine weibliche Bringschuld. Also er hatte seinen Orgasmus, er ist zufrieden. Er beendet damit das Ding. Okay, alles klar. Also wie eine Leistung, wie ein Job, den man erbringt.
Ja.
Und das finde ich eigentlich einen tragischen Aspekt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube fast, du hast recht. Also wir reden ganz viel über den Gender Pay Gap, aber wir reden wenig über die Orgasmuslücke. Ne?
Ja, über den Orgasm Gap, genau, ja. Da reden wir gar nicht drüber.
Ja.
Und du hast völlig recht. Ich glaube, bei den meisten Leuten ist es so, der Sexakt endet mit dem männlichen Orgasmus, Punkt. Wenn der Mann keinen Orgasmus hat, gibt es ein Problem. Dann ist da was nicht richtig gelaufen, das ist irgendwie so unvollendet, das steht so im Raum. Wenn die Frau keinen Orgasmus hat, na, da hat sie sich halt mal wieder nicht entspannen können, konnte sie wieder nicht loslassen. Das ist doch völlig falsch.
Ja. Aber es gibt natürlich auch verunsicherte Männer.
Ja, natürlich.
Es gibt auch Männer, die dann fragen, ja, wie soll ich denn jetzt wissen, dass sie einen Orgasmus hatte? Weil man tatsächlich ja weiß, dass viele Frauen schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht haben. Das wissen Männer natürlich genauso. Und dann Männer ganz irritiert fragen, ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich das denn feststellen? Wie soll ich das denn wissen? Wie spüre ich denn, dass die Frau einen Orgasmus hatte?
Ja, ich würde mal sagen, fragen.
Ja, aber dann kommt ja das Argument, die Frauen lügen ja oft.
Ja, das
tun sie
ja
tatsächlich.
Oft, ja. Die Frage, also es sind, glaube ich.
Können Männer den weiblichen Orgasmus beim Akt spüren?
Nein. Also es gibt schon gewisse Anzeichen. Die Vagina zieht sich rhythmisch zusammen, beziehungsweise durch die Klitoris ausgelöst, aber man spürt es halt an der Vagina, die zieht sich beim Orgasmus rhythmisch zusammen, kontrahiert, solange bis das Thema abgeschlossen ist. Oft gibt es auch sowas wie eine Ejakulation oder manchmal gibt es sowas wie eine Ejakulation. Also es gibt Anzeichen dafür, aber man kann, ich würde mal behaupten, die kann man jetzt nicht lesen wie ein Buch oder mit einer Checkliste und sagen, ja, das und das und das und jetzt hatte die Frau einen Orgasmus. Und es ist natürlich für die Frauen insofern leichter, den Orgasmus vorzutäuschen, weil sie in der Regel nicht ejakulieren wie Männer. Da weiß man das genau. Bei Frauen ist es halt deutlich schwerer. Und Alice Schwarzer hat ja in ihrem Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen in diesen 17 Interviews, die sie geführt hat, unter anderem auch mit Frauen über vorgetäuschte Orgasmen geredet. Und die Frauen haben zum Beispiel eben auch gesagt, das ist nicht nur, dass sie die Orgasmen vortäuschen, weil sie ihre Männer befrieden wollen oder weil sie möchten, dass sie keine Versagensangst spüren und so weiter, sondern dass sie eben das auch machen, aus der Scham heraus keinen Orgasmus bekommen zu haben und diesen Mangel überdecken zu wollen. Das ist ein gesellschaftlich gewachsenes, großes Problem für beide Seiten im Endeffekt. Weil für den Mann ist es, wie du ja gesagt hast, auch blöd. Woher soll der denn wissen, dass die Frau einen Orgasmus hatte, wenn sie ihn anlügt dahingehend? Ich denke aber, das könnte man auflösen, wenn man einfach eine vertrauensvolle und ehrliche Beziehung miteinander hat und wenn die Frau auch das Gefühl hat oder weiß, sie wird nicht verurteilt, wenn sie keinen Orgasmus hat oder wenn sie nicht durch Penetration einen Orgasmus bekommt. Sie wird nicht gefragt, was stimmt mit dir nicht? Hast du da Probleme in dem Bereich? Sondern wenn das einfach Normalität wäre.
Ich habe ein Buch dazu gelesen, ich habe die letzten Seiten eines Buches gelesen.
Sag ruhig, du hast das Buch gelesen.
Ich habe das Buch gelesen von Klaus-Steffen Mahnkopf, Philosophie des Orgasmus. Das ist ein Komponist, witzigerweise, aus Leipzig. Und der hat geschrieben, eigentlich der eigentliche Orgasmus ist der Orgasmus der Frau. weil das eben der Orgasmus ist, der unabhängig ist von Fortpflanzung, von dieser eindeutig biologischen Bestimmung. Mhm. Es ist eine Lust, eine für sich stehende, freie Lust. Und er spricht davon, dass sich der Orgasmus des Mannes feminisieren müsste eigentlich. Also weg von diesem Druck, ich muss Potenz zeigen, ich muss Power haben, ich muss Kraft beweisen, wie auch immer. Weg von diesem Beweisen müssen, zu diesem freien Spiel der Lust. Aber er sagt eben gleichzeitig auch, und das ist so der Dreh, den ich spannend finde, das funktioniert nur in einer freien Gesellschaft. Also das nur, wenn ich ein gutes gesellschaftliches Leben habe, kann ich eine erfüllte Sexualität haben, weil ich mir dann eben Räume schaffe, in denen ich gleichberechtigt miteinander auch Sexualität lebe, in der ich respektvoll miteinander und über das andere Geschlecht rede, wo es keinen Machtmissbrauch, sexuellen Machtmissbrauch mehr gibt und auch Räume der Intimität, wo also das Außen, die digitalen Medien, Schönheitsideale, wo das Außen vorbleibt. Das ist eine gesellschaftliche Utopie, die er so anhand des weiblichen Orgasmus entwickelt. Und das finde ich sehr spannend. Und dabei ist mir eigentlich nochmal klar geworden, dass dieser Punkt der Sexualität, der natürlich für viele schambesetzt ist, ich denke, deshalb ist es vielleicht auch in der feministischen Bewegung ein wichtiger Aspekt. Ich denke, Laurie Penny schreibt ja ganz viel über Sexualität und über Gleichberechtigung auch in Sexualität und dass sich da patriarchale Strukturen endlich verändern müssen. Aber das Schamding hält es so unten, da bin ich ziemlich sicher. Aber es ist ein zentraler Moment. Es ist an dem man zeigen kann, was Geschlechterunverhältnisse machen, eben zum Beispiel, dass Frauen keinen Orgasmus kriegen, dass das aber auch viel weiter wirkt, eben grundsätzlich in den Umgang, wie gehen die Geschlechter miteinander um. Also da wird es plötzlich ein gesellschaftliches Phänomen, wie wir Sexualität leben. Und das fand ich sehr spannend und so eine, da geht man so raus aus seiner eigenen Intimität. Natürlich kommt auch das Argument wieder, wenn ich zu zweiten Orgasmus habe, dass ich natürlich dann immer den Wunsch auch habe, nicht nur bei mir zu bleiben, sondern dieser Moment der größtmöglichen Nähe. Und von daher finde ich, die Penetration ist auch eine Möglichkeit der größtmöglichen Nähe, egal ob ich dabei einen Orgasmus habe oder nicht. Das ist ein Aspekt, finde ich, den darf man auch nicht vergessen. Also wenn du mit jemandem zusammen bist und bist auf diese Art und Weise nahe miteinander.
Ineinander quasi.
Ineinander. Mhm. Ist das vielleicht in dem Moment kein Orgasmus, aber ja auch ein sehr intensives Gefühl. Also deshalb, ne, man finde ich, hat auch die Penetration natürlich ihre Berechtigung. Das ist ja ein tolles Miteinander, eine tolle Art der Kommunikation.
Also es gibt ja frühere Feministinnen, haben das ja teilweise komplett abgelehnt. Es gibt ein total süßes Buch, das habe ich als junge Teenagerin gelesen. Das heißt Die Töchter Egalias. Viel später habe ich dann rausgefunden, dass das ein Stück feministische große Literatur ist eigentlich. Und da waren umgedrehte Rollen quasi. Die Männer sind zu Hause geblieben, haben sich um die Kinder gekümmert. Das Schönheitsideal war volles Haar und ein ganz runder, schöner Bauch bei den Männern. Die Frauen waren die Macherinnen, die arbeiten gegangen sind, die quasi die gesellschaftliche Welt aufrechterhalten haben. Und da hat zum Beispiel keine Penetration stattgefunden, sondern die Frauen haben sich quasi an den Männern gerieben und sind so zum Höhepunkt gekommen. Und die Männer haben quasi beklagt, sie hätten ja beim Sex nie einen Orgasmus. Also es war wirklich ganz umgedreht. Sie hätten beim Sex nie einen Orgasmus und sie haben schon mal was munkeln hören von diesem von dieser Penetration, aber sie trauen sich das nicht, das von ihrer Partnerin zu verlangen. Das fand ich super, super spannend. Und es gibt bestimmt Frauen, die das komplett ablehnen.
Aber das siehst du, gesellschaftliche Konvention macht es.
Ja, es macht natürlich nur gesellschaftliche Konvention. Das ist ja eben das Spannende daran.
Ja.
Und es ist natürlich gegen Penetration nichts einzuwenden, allein schon, weil es das Kinderkriegen deutlich erleichtert, würde ich mal behaupten.
Das ist eine Möglichkeit.
Ja. Aber ich glaube, man muss klar machen, dass Penetration nicht gleich Sex ist, sondern dass Sex ganz viel mehr ist und dass es vor allem nicht für alle Penetration das einzige Mittel der Wahl sein kann. Und dass man eben nicht erwartet von Frauen, also dass man Frauen nicht unter diesen, im Endeffekt ist es ja auch eine Art von Leistungsdruck setzt.
Ja, absolut. Es macht auch was mit den Männern.
Ja.
Deshalb Feminisierung des Orgasmus finde ich auch in dem Sinne total interessant, dass Männer eben auch mal loslassen, oder?
Ja.
Oder dass man gemeinsam
mal andere Wege beschreitet. Ja.
Wagt zu beschreiten, ne? Weil ich glaube, bei Männern hat das auch was mit Mut zu tun.
Ja.
Manchmal tun die mir ja auch leid. Ich denke, boah, was für ein Leistungsdruck, oder?
Ja. Ist es ja auch im Endeffekt.
Der wäre aber weg, wenn ich sagen würde, du, ich, Orgasmus kriege ich durch die Penetration sowieso nicht irgendwie.
Du, deine Penisgröße ist übrigens auch egal. Genau. Die zählt überhaupt nicht, weil Penetration bringt eh nicht. Ja, das würde einen Haufen Leistungsdruck von Männern nehmen.
Ja.
Wie groß das Thema Penisgröße zum Beispiel ist, das ist ja wirklich für viele total bedeutend. Das ist doch eigentlich irrelevant, wenn man es mal ganz ehrlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ist es doch mit dem Wissen, dass die Penetration nicht quasi die Sinnerfüllung ist für die meisten Frauen, würde das doch auch einen Haufen Druck von den armen Männern nehmen.
Ja, und sie müssen auch nicht stundenlang können.
Nee.
Von daher ist die Feminisierung des Orgasmus jetzt im Moment mein Lieblingsbegriff. Ich finde das super.
Ich finde es auch gut. Wobei ich nicht glaube, dass der weibliche Orgasmus gar nichts für die Fortpflanzung tut. Es gibt ja auch so Theorien, dass durch diese Kontraktion der Vagina das Sperma besser zur Gebärmutter geleitet wird. Und ich glaube schon auch, dass der muss ja einen biologischen Ursprung haben. Ich glaube nicht, dass der so frei im Raum schwebt, nur um die Frauen zu beglücken. Nur, ich glaube, der ist einfach noch nicht so richtig erforscht oder ich weiß es einfach nicht. Vielleicht weiß ich es auch einfach nicht.
Aber vielleicht, es kann schon auch sein, weil bei der Lektüre des Buches ist natürlich mir auch der Aspekt aufgefallen, dass er natürlich den weiblichen Orgasmus sehr übersteigert und sehr romantisiert eigentlich auch. Und da bin ich irgendwie auch so ein bisschen vorsichtig.
Mhm.
Das macht mich auch so ein bisschen skeptisch, weil, wie du sagst, also, dass jetzt die Frau diejenige sein soll, die eigentlich die beglückendste aller sexuellen Erfahrungen hat. Wie will man das messen? Also wie will man einen männlichen und einen weiblichen Orgasmus tatsächlich qualitativ messen? Also Frauen können öfter und die können länger, okay. Aber wer will mir jetzt sagen, dass der weibliche Orgasmus wesentlich intensiver ist als der männliche?
Das kann eigentlich keiner sagen. Nee.
Und dafür gibt es auch keine Worte, das finde ich sehr spannend.
Stimmt.
Wenn man kommunizieren will mit Männern, wie ist denn dein Orgasmus, wie ist mein Orgasmus? Eigentlich, es gibt keine Worte, oder? Um das zu vergleichen.
Nee, da hast du völlig recht. Da fallen mir auch keine Worte dazu ein.
Aber trotzdem ist der weibliche Orgasmus ein Massenmarkt, ne? Also so konsumtechnisch. Sollen wir Frauen wieder Geld ausgeben, damit wir entweder endlich mal einen Orgasmus haben oder einen Sekundenorgasmus oder multiple Orgasmen stundenlang, was auch immer, sollen wir Frauen Geld ausgeben?
Ja.
Also dieser ganze Sexspielzeugmarkt ist sehr auf Frauen fokussiert.
Warum eigentlich?
Ja, Orgasmuslücke wahrscheinlich.
Ja,
instrumentalisierte Orgasmuslücke.
Ja, eine kommerzialisierte und kapitalisierte Orgasmuslücke. Ja. Spannend eigentlich, ja. Stimmt.
Es gibt ja diesen Womanizer, der ist millionenfach verkauft. Also bis nach China, bis in die USA und der Erfinder sitzt in Niederbayern. Und dieser Womanizer arbeitet irgendwie mit Unterdruck und mit, also man muss ihn nicht direkt ansetzen sozusagen, sondern... Also es ist nicht dieses Rotierende, was man ja kennt, so von Vibratoren, sondern der arbeitet mit Unterdruck und dann soll das also in Sekundenschnelle und ganz sensationell funktionieren. Und der Erfinder eben, dieser Mensch aus Niederbayern, sagt ganz explizit, er will zur Emanzipation der Frauen beitragen oder er will emanzipierten Frauen endlich zu ihrem sexuellen Glück verhelfen. Und das sei sein Antrieb gewesen, diesen Womanizer zu erfinden. Was ich für einen glatten Schwachsinn halte, ehrlich gesagt.
Es ist total glatter Schwachsinn, weil er auch nämlich wieder die Verantwortung dafür in die Hände der Frau legt.
Mhm.
Die Frau kann sich ja ein Sexspielzeug kaufen, wenn sie einen Orgasmus will. Dann muss sie jetzt nicht ihren Partner damit behelligen, finde ich. So kommt es ein bisschen rüber.
Ja, und Frauen brauchen so ein Instrument irgendwie. Also es reicht ja vielleicht auch die Natur, oder? Es reichen vielleicht auch die Hände? Oder die?
Ja.
Keine Ahnung?
Ja. Also, ja, du hast völlig recht. Damit, dass man so Spielzeughilfsmittel zur Verfügung stellt, nimmt man wirklich die Verantwortung immer wieder, also die schiebt man immer wieder der Frau in die Schuhe. Und zweitens ist das eigentlich nur eine Geldmachmaschine, glaube ich.
Absolut, der verdient Millionen. Das ist der meistverkaufte Vibrator im Moment.
Verrückt.
Und der ist ziemlich teuer. An die 200 Euro.
Wie also bitte?
Der ist wirklich teuer. Der Luxusvibrator.
Stark. Reden wir doch mal über den G-Punkt. Das ist auch so ein Mythos, der in der Welt rumschwirrt. Ich behaupte auch, den G-Punkt als solchen, den gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt eine Drüse, die isgenische Drüse, und die soll angeblich den vaginalen Orgasmus unter anderem und auch die weibliche Ejakulation auslösen. Die ist so ein bisschen eher im Scheideninneren, also wohl Richtung Bauchdecke, Richtung Harnblase eigentlich. Und es ist wohl nochmal ein empfindlicher Punkt. Und als der quasi entdeckt worden ist, haben auch wieder viele geschrien, ja, der G-Punkt, was wir penetrieren können. Und seitdem geistert ja auch irgendwie dieser Mythos rum, Frauen hätten einen G-Punkt und man müsse nur diesen G-Punkt finden und dann wäre alles gut.
Du meinst also, das ist eine vergebliche Suche?
Frauen sind natürlich alle unterschiedlich und es gibt schon verschiedene Punkte, die besonders sensibel sind. Es scheint da auch einen Punkt zu geben, der ein bisschen sensibler ist, eben der so ein bisschen Richtung Harnblase geht, wenn man so nach innen tastet und dann Richtung Bauchraum. Ich denke aber nicht, dass das, wie es ja immer propagiert wurde früher viel, die Lösung für alles ist und man müsse nur eben diesen G-Punkt treffen.
Was ich in dem Zusammenhang gesehen habe, es gibt doch Amorelli, das ist doch dieser Versand
von der
Frau ja auch, also das Business von der Frau, der einfach so Sexspielzeug und Erotiksachen versendet. Und die haben auch eine Homepage, wo sie versuchen, Aufklärungsarbeit mal so zu leisten und wo du verschiedene Stellungen siehst und wo für Anfänger, Fortgeschrittene und die super-duper.
Was sind die super-duper-Sex-Darstellungen? Auf dem Kopf?
Ja, natürlich.
Echt?
Kopfstand zum Beispiel. Aber ich habe jetzt so bei der mittleren Kategorie geguckt und dann siehst du halt auch so Positionen, wo dann beispielsweise dieser G-Punkt besonders toll getroffen wird. Und da geht es eben auch, eigentlich ist es wie so eine Competition, ne? Also du hast drei Kategorien, bist Anfänger, ganz okay oder super und du musst nur die richtigen Positionen und dann triffst du den G-Punkt und da wird auch geraten, bei der Masturbation eben nicht nur die Klitoris zu stimulieren, sondern auch mal öfter die Vagina, weil man dann, wenn man das übt, auch leichter bei der Penetration orgastische oder ja, wenn ich einen Orgasmus, aber eben doch irgendwie geilere Gefühle kriegen kann.
Das kann insofern schon ein bisschen sein, weil es gibt ja jetzt auch diesen super neuen Trend, Peak-Gassen, quasi, dass Frauen versuchen, so lange wie möglich den Urin in der Blase zu halten und dann, wenn die Blase super, super gefüllt ist, auf die Toilette gehen und dann orgasmusähnliches Erlebnis haben.
Ist ja krass.
Ja, ist voll krass. Ist total ungesund natürlich, weil es ist super gefährlich. Blase, das ist ja auch, wenn du da irgendwie ewig nicht aufs Klo gehst, das ist ja dann auch, die kann die Nieren schädigen und kann alles Mögliche schädigen. Die Erklärung dazu ist meiner Meinung nach, dass ja die Blase und die Scheide und die Klitoris, das ist ja alles recht eng miteinander verwoben. Und ja, wenn du die Blase entleerst und durch quasi, das geht ja quasi auch durch diesen Bereich der Klitoris, klar kann das irgendwie Gefühle auslösen. Und genauso ist es, wenn du im Scheideneingang Richtung Blase drückst, dann löst es vielleicht auch Gefühle aus, aber ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen gleichzusetzen ist und ob das wirklich der richtige Weg ist.
Mich hat halt nur so dieses Trainingsmäßige, ne? Dieses, also ich finde es ja super, jede Frau soll sich ausprobieren, bitte, auch mit sich selber irgendwie gucken, was macht mir Spaß, was macht mir einen Orgasmus oder nicht, das finde ich total wichtig. Aber ich möchte nicht, dass da wieder so ein Druck reinkommt.
Ja. Das finde ich auch
unangenehm.
Die richtige
Stellung, man kann ja alles Mögliche ausprobieren, das ist ja wunderbar. Aber nicht mit diesem, ich habe wieder ein Bild und versuche das Bild nachzumachen. Für mich ist schon, gehört zu einem Orgasmus schon auch Intimität dazu, wenn ich es mit einem Partner teile und eben nicht dieses Performance-Ding. Und das hat mich daran gestört. Und natürlich kam zwischendurch immer wieder die Werbung auch für den Womanizer und so, mit dem es dann ganz super geht. Und man soll doch beim Sex bitte auch Sexspielzeug benutzen. Weil, ne, genau. Wenn es nur über die Klitoris geht, dann aber noch besser, wenn ich dann den Womanizer nehme oder so.
Was ist jetzt der Schlusspunkt unserer heutigen Folge? Eigentlich wichtig ist, glaube ich, A, Frauen, eure Klitoris und Männer natürlich auch. Die Klitoris ist viel größer als das, was ihr von außen seht. Die ist ein super potentes, riesiges Organ, riesig. Aber ist ein großes Organ, die hat Schwellkörper. Die ist genauso angelegt wie das männliche Genital, entwickelt sich dann in der embryonalen Phase, ich glaube ab der sechsten Woche nur anders, aber im Endeffekt, die Anlagen sind alle gleich, ist quasi gleichwertig. Penetration reicht nicht für den Orgasmus meistens. Frauen, setzt euch nicht unter Druck, ihr braucht keinen vaginalen Orgasmus haben, den gibt's nämlich überhaupt nicht. Und redet miteinander.
Ja, so würde ich das auch sehen, absolut, ja.
Und zwar total. Redet mit euren Partnern, Partner redet mit euren Partnerinnen, Frauen redet untereinander, redet mit euren Freunden, tragt die Botschaft in die Welt hinaus.
Ja.
Würde ich sagen.
Genau. Feminisierung des Orgasmus.
Ja.
Ja.
Okay. Ja.
Dann gehen wir mal zu unserer nächsten Kategorie, zur Frau der Stunde. Und da habe ich heute die Christina Lunz mitgebracht, auch im wahrsten Sinne, weil wir gleich noch einen O-Ton von ihr einspielen. Die Christina Lunz, die kommt aus der Nähe von Bamberg eigentlich, die ist jetzt 29 Jahre alt. Die hat dann in Oxford studiert und war dann für die Vereinten Nationen im Einsatz, auch im Ausland, in Myanmar beispielsweise, und macht sich stark für eine feministische Außenpolitik. Sie hat in Berlin mitgegründet das Center for Feminist Foreign Policy. Und das ist eine ganz tolle und spannende Frau. Wir haben jetzt auch noch einen O-Ton von ihr. Da habe ich sie gefragt, meine erste Frage ist, wie wichtig sie den Internationalen Frauentag findet und was sie meint, was so der einzelne Tag ausrichten kann.
Sehr wichtig. Irgendwie alle Instrumentarien und Werkzeuge, die dazu beitragen, Bewusstsein für Ungerechtigkeiten wie Sexismus in unserer Welt zu schaffen, finde ich als sehr relevant.
Wie begehen Sie den Internationalen Frauentag?
in Berlin ist das ja jetzt ein Feiertag, der 8. März. Und ironischerweise, ne, der Internationale Frauentag soll jetzt zum einen dazu beitragen, Bewusstsein für das Thema zu schaffen, aber jetzt in Berlin eben auch wirklich ein freier Tag. Vor allem vielleicht auch für Frauen irgendwie, aber für alle, die irgendwie feministisch engagiert sind, ist der 8. März so einer der arbeitsintensivsten Tage des Jahres. Von Podien und Interviews und Aufnahmen und Meinungsstücken und das ist immer ein sehr, sehr anstrengender Tag.
Macht das denn Sinn, dass es ein Feiertag ist, aus Ihrer Sicht?
Ich finde es eine gute Entwicklung. Hier in Berlin hat den Tag nochmal mehr in den Mittelpunkt, in das Bewusstsein gebracht. Und ja, ich finde es eine gute Sache.
Stecken Sie sich Ziele? Also sagen Sie zack, zack, mein nächstes Ziel ist dieses oder jenes und wenn ja, welches ist das?
Ja, ich stecke mir seit vielen Jahren immer schon Ziele. Meine Ziele sind ja politisch irgendwie Einflussnahme zu haben und das irgendwie zunehmend, weil ich schon denke, dass die Ideen, die ich habe, die ja vor allem gefüttert und inspiriert sind von vielen Frauen, die großartige Arbeit machen, dass die gehört werden sollten und dass sie dazu beitragen können, dass wir in einer fairen Gesellschaft leben.
Okay, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und zwar ist es der feministische Moment und den habe ich wieder mitgebracht und den habe ich eigentlich auch nicht erlebt, sondern mir erzählen lassen. Von einer Bekannten, die hatte ein Bewerbungsgespräch und eine der ersten Fragen in diesem Bewerbungsgespräch war, sie wissen aber schon, dass sie sich auf eine Vollzeitstelle beworben haben.
Cool.
Ja, super.
Deine Freundin ist auch noch nicht dreifache Mutter oder so.
Nee, die hat zwar ein kleines Kind, aber das ist nicht...
Wobei auch das ja gar kein Grund
ist. Egal.
Oh, es steckt ja auch in mir drin, ne?
Ja.
Total.
Ja, also sie war ziemlich vor den Kopf gestoßen und als sie mir das erzählt hat, war ich auch ziemlich vor den Kopf gestoßen, hab mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Echt? Wirklich?
Und das wurde sie natürlich von einem männlichen potenziellen Vorgesetzten gefragt.
Ah, das weiß ich gar nicht. Wobei, wie du es ja auch gesagt hast, das steckt ja eigentlich in den meisten Leuten drin. Es muss ja nicht unbedingt nur ein Mann sein, der solche Gedanken hat, sondern es kann genauso gut eine Frau sein. Aber erschreckend finde ich das.
Und was hat sie darauf geantwortet?
Ja, weiß ich, kann lesen.
Wahnsinn. Ja, es ist wirklich erschreckend. Ja, soll man ja, dazu noch
was
sagen?
Was soll man dazu
ne?
sagen?
Einfach
alles gesagt, würde ich sagen.
Ja. Krass. Mhm. Okay.
Okay, dann sind wir eigentlich schon am Ende.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Kommentare, die wir hoffentlich bekommen. Wir freuen uns total darüber, wenn ihr uns Anmerkungen schreibt, wenn ihr auch Themenwünsche uns schickt. Ja, wo hört man uns, Franziska?
Ja, ihr könnt uns natürlich über den Feed hören. Ihr könnt uns auf Spotify hören und ihr könnt uns über iTunes hören und über alle gängigen Podcast-Player.
In 2 Wochen sind wir wieder neu.
Genau. Da. In 2 Wochen sind wir am Internationalen.
Ach, am Internationalen Frauentag, genau.
Das wird spannend.
Ja, Thema lassen wir heute mal offen. Wird eine Überraschung.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.